HR Info. Netzwelt.
Heute mit Andreas Gielen. Hallo. Es ist Ihnen ja sicherlich auch schon aufgefallen, wenn Sie denn die Kommunikations-App WhatsApp auf Ihrem Smartphone nutzen. Man soll seit einigen Tagen jede Verbindung mit seinen Kontakten verschlüsseln können. Wie das funktioniert und ob WhatsApp jetzt wirklich sicherer ist vor jeglicher Spionage, das hören Sie jetzt in HR Info Netzwelt. Es ist die wohl meist genutzte App, um Nachrichten oder Bilder oder Videos zu verschicken. WhatsApp. Nach Angaben von Facebook, dazu gehört WhatsApp nämlich, nutzen weltweit rund 800 Millionen Nutzer die App aktiv. Und lange gab es Bedenken wegen der Sicherheit. Wie ein offenes Buch wurde es von Kritikern beschrieben, in dem jeder mitlesen könne. Nun aber soll Schluss sein. Spät, aber vielleicht nicht zu spät, verschlüsselt WhatsApp seit einigen Tagen sämtliche Kommunikationen auf allen Plattformen. Also auf Android, iPhone, Windows Phone und auch BlackBerry. Wenn Sie WhatsApp nutzen, haben Sie beim Schreiben vielleicht schon diese Meldung gesehen.
Nachrichten, die Sie in diesem Chat sehen, sowie Anrufe, sind jetzt mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Tippen Sie für mehr Infos.
Wie diese Verschlüsselung aussieht und ob sie was taugt, kläre ich mit Ronald Eikenberg, Redakteur bei CT Magazin. Herr Eikenberg, wie genau funktioniert diese Verschlüsselung?
Es handelt sich dabei um eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das bedeutet, wenn ich eine Nachricht verschicke oder auch Medieninhalte, werden die auf meinem Gerät so verschlüsselt, dass nur der Empfänger der Nachricht sie wieder entschlüsseln kann. Also niemand, der den Datenverkehr belauscht, kann da reingucken, auch nicht WhatsApp selbst.
Das heißt, ich muss aber auf jeden Fall dann jemandem was schicken und er muss es mir zurückschicken, oder wie funktioniert das?
Das funktioniert ganz automatisch und im Hintergrund. Wenn ich einen Gesprächspartner habe, der die aktuelle WhatsApp-Version einsetzt und ich sie selbst auch installiert habe, erscheint bei Gesprächsbeginn so eine Nachricht im Chatfenster, dass diese Verbindung jetzt eben verschlüsselt wird, und weiter muss ich mich da um nichts kümmern.
Ach so, also ich habe gedacht, man müsste da einen Code schicken oder eine Zahl sich bestätigen lassen, dass dann derjenige, mit dem ich chatte, dann auch tatsächlich mit mir zusammen verschlüsselt kommunizieren kann.
Es gibt da so einen Code, das ist dann entweder ein sogenannter QR-Code, also so ein Muster, oder eine Zahlenfolge. Das hat die Aufgabe, dass ich herausfinden kann, ob mein Gesprächspartner wirklich derjenige ist, für den er sich ausgibt. Das funktioniert ganz einfach. Also ich treffe meinen Gesprächspartner im richtigen Leben sozusagen, und man fotografiert dann gegenseitig diesen QR-Code von den Handys ab. Und in Zukunft, wenn ich dann mit dieser Person chatte, kann ich mir sicher sein, dass meine Nachrichten genau auf dem Gerät ankommen, von dem ich damals diesen Code abfotografiert habe.
Bei Android war das wohl auch schon länger möglich, das zu verschlüsseln. Worin besteht jetzt der Unterschied?
Android war sozusagen die Testplattform, da wurde es zuerst eingebaut. Das war allerdings noch nicht so ganz rund und nicht so, wie man es gerne haben wollte. Es bestand zum Beispiel keine Möglichkeit zu sehen, ob die Verbindung wirklich verschlüsselt ist. Das heißt, wenn ich mit einem iOS-Nutzer zum Beispiel, also mit einem iPhone-Besitzer gechattet habe, wurden die Nachrichten weiterhin nicht verschlüsselt. Ich hatte aber keine Möglichkeit zu sehen, ob die jetzt verschlüsselt werden. Also ich hätte im Prinzip fragen müssen, hast du ein Android-Gerät? Und demzufolge wusste ich dann, dass die Verbindung abgesichert wurde.
Ach so, kann ich das denn jetzt? Also wie kann ich denn wirklich sicher sein, dass mein Chat oder meine Bilder, die ich jetzt verschicke, auch wirklich verschlüsselt werden? Kann ich das nachprüfen?
Das ist sehr aufwendig. Das geht im Prinzip, weil WhatsApp eine Verschlüsselungsfunktion einsetzt, die öffentlich dokumentiert ist. Das wurde von einem Sicherheitsforscher entwickelt, der heißt Moxie Marlinspike. Den hat sich WhatsApp ins Boot geholt und hat gesagt, was du da gemacht hast, das bauen wir jetzt auch bei uns ein. Und es gibt Programme, mit denen man das überprüfen kann, ob es denn passiert. Aber das ist eher sowas für IT-Experten. Also das ist nichts, was man selber überprüfen kann.
Haben Sie das bei CT gemacht?
Wir sind da gerade dran und es sieht momentan sehr gut aus. Man kann mit diesem Spezialprogramm, wo man genau weiß, wie sie funktionieren, verschlüsselt über WhatsApp kommunizieren. Und das bedeutet, dass das schon so funktioniert, wie das öffentlich dokumentiert ist.
Heißt, man kann dann wirklich sicher sein, dass die Geheimdienste einen nicht mehr ausspionieren unter Umständen?
Ja, man muss WhatsApp natürlich vertrauen. Das ist eine Anzeige, die kann manipuliert werden von WhatsApp. Also WhatsApp könnte das über ein Update so machen, dass die Verschlüsselung angezeigt wird, obwohl sie nicht aktiv ist. Aber man muss da WhatsApp schon vertrauen, weil ohne Vertrauen zum Dienst kann ich ihn eigentlich auch nicht benutzen.
Können die denn selbst das verfolgen, was ich mache? Also WhatsApp, in dem Fall ja Facebook, weil WhatsApp ja zu Facebook gehört.
WhatsApp selber beteuert, dass sie die Nachrichten nicht entschlüsseln können. Das ist auch so, soweit wir wissen. Das Gleiche gilt für Dateianhänge, für Sprachnachrichten und sogar für diese WhatsApp-Telefonate, die ich führen kann.
Das heißt, Anrufe tatsächlich sind dann auch verschlüsselt. Also ich könnte jetzt jemanden anrufen und keiner bekommt es mit.
Das ist richtig. Also Telefonate sind verschlüsselt und alles andere, was ich verschicke und empfange, auch. Es gibt allerdings einen kleinen Haken, das sind die sogenannten Metadaten. Also WhatsApp weiß weiterhin, mit wem ich schreibe, wann und wie oft. Und WhatsApp kennt natürlich auch mein Telefonbuch, weil das einfach notwendig ist, um diesen Dienst zu betreiben.
Achso, das heißt, man weiß dann, zu welcher Uhrzeit ich mit wem gechattet habe.
Das ist richtig. Das sind allerdings Informationen, die bei fast allen Chat- und Telefoniediensten anfallen. Die sind einfach zum Betrieb dieser Plattformen nötig. Mhm. Und im Fall von WhatsApp steht sogar in den AGBs, dass sie dann auch gespeichert werden.
Trotzdem noch die Frage auch, gibt es denn weitere Sicherheitslücken, die Sie sehen? Also es gab ja auch die Kritik, dass zum Beispiel Kettenbriefe, die verschickt werden, zu leicht weitergeschickt werden und dass dann das ganze Smartphone kaputt gehen kann, dass Klingeltöne runtergeladen werden können offenbar und man dann in Abo-Fallen fällt. Also gibt es bei WhatsApp noch Lücken, die auf jeden Fall geschlossen werden müssten? Wenn es jetzt schon die Sicherheitsverschlüsselung gibt, dann wenigstens auch noch eine vollkommene Sicherheit.
Es gab in der Vergangenheit sehr viele Lücken. Es war vor ein paar Jahren noch einfach möglich, diese Nachrichten sehr, sehr einfach mitzulesen mit einer App. Also ich musste nur im gleichen WLAN sein und eine App starten und konnte dann sehen, was die anderen Leute in meinem Umfeld schreiben. Mhm. Es hat sich da schon sehr viel getan. Aktuell sind uns da keine größeren Mängel bekannt. Es ist allerdings so, dass diese Verschlüsselung auch Nachteile hat. Also WhatsApp selber kann nicht mehr reingucken in die Nachrichten. Wenn jetzt jemand hingeht und zum Beispiel ja Werbenachrichten verschickt oder halt Links auf bösartige Webseiten, das kann WhatsApp nicht mehr rausfiltern, weil WhatsApp einfach nicht weiß, was in diesen Nachrichten drin steht.
Seit einigen Tagen verschlüsselt WhatsApp die Nachrichten und auch alle Anrufe und das sofort. Ich brauche da eigentlich nichts mehr machen. Vielen Dank, Ronald Eikenberg, Redakteur bei CT Magazin. Wer zwischen Frankfurt und Offenbach schon einmal S-Bahn gefahren ist, könnte sich geärgert haben. Und zwar über den enormen Sprung beim Fahrkartenpreis. Zwischen den beiden Nachbarstädten verläuft nämlich eine Tarifgrenze. Und diese will der Verkehrsverbund mit dem RMV-Smart-Tarif einreißen. Wie bei einer Taxifahrt soll dann ab Ende April nach gefahrenen Kilometern und nicht mehr nach Zonen abgerechnet werden. Aber die Tickets, die gibt's nur online und nur über Smartphone. 3 Jahre lang wird getestet mit rund 20.000 Menschen und man kann sich dafür bewerben. Unsere Reporterin Marie-Kathrin Vomm hat die App und den Dienst schon jetzt testen können.
Ich starte meine Tour in Frankfurt-Mühlberg. Von dort will ich mit der S-Bahn nach Offenbach fahren, zur Station Ledermuseum. Das sind nur 2 S-Bahn-Stationen, die Strecke ist etwa 3,5 Kilometer lang. Jetzt schaue ich erstmal am Automaten, was mich die Fahrkarte normal kostet. Gebe es ein. 4,65 Euro wird mir angezeigt. Viele Reisende ärgern sich über den Preis.
Definitiv zu teuer. Dafür, dass die auch immer unpünktlich ist und ausfällt.
Das ist recht heftig für die kurze Strecke. Die Einzelpreise erscheinen mir teilweise ein bisschen hoch.
Das liegt daran, dass die Strecke durch 2 Tarifzonen führt. Deshalb muss ich auch für 2 Zonen zahlen. Und jetzt gucke ich mal, was mich zum Vergleich die Fahrt mit dem neuen Tarif RMV Smart kostet. Dazu brauche ich mein Smartphone. Da habe ich vorher die RMV-App draufgeladen. Und da gebe ich jetzt Start und Ziel ein, kann mir einen Zug aussuchen. Und mein Smartphone rechnet jetzt aus, was mich die Fahrt kostet. 2,45 Euro wird mir angezeigt, okay? Nach der Berechnung zahle ich also etwa 2 Euro weniger für die S-Bahn-Fahrt als mit dem normalen Tarif. Das heißt also, Fahrten von Frankfurt nach Offenbach werden mit dem RMV-Smart-Tarif günstiger. Die kilometergenaue Abrechnung gibt es für S-Bahn-Fahrten und für Fahrten in der U-Bahn und in Regionalzügen. Und das teste ich jetzt mal für eine Fahrt von Gießen nach Marburg im Regionalexpress. Die Strecke ist ungefähr 30 Kilometer lang. So, bisher kostet die Verbindung 4,65 Euro. Und jetzt schaue ich mal, was mein Smartphone mir für den neuen Tarif ausrechnet. 5,07 Euro kostet die Fahrt dann. Das sind also etwa 40 Cent mehr als jetzt. Die Fahrt von Gießen nach Marburg wird also teurer.
Vorsicht bei der Abfahrt.
Als nächstes interessiert mich, wie sich die Preise für Fahrten vom Flughafen verändern. Ich bin jetzt hier am Flughafen Regionalbahnhof und will mit der S-Bahn nach Wiesbaden fahren. 4,65 Euro kostet eine Einzelfahrt heute. Und jetzt vergleiche ich das mit meiner App, mit dem RMV-Smart-Tarif. Und da steigt der Preis auf 5,40 Euro. Das sind also 85 Cent mehr als jetzt. Der neue Tarif gilt auch in Bussen und in Straßenbahnen. Da wird aber nicht kilometergenau abgerechnet, sondern mit Pauschalen. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich bin jetzt in Wiesbaden am Hauptbahnhof und möchte mit dem Bus nach Limburg. So, mal sehen, was die Fahrt mit dem neuen RMV-Smart-Tarif kostet. 4,04 Euro, sagt mein Smartphone. Das hört sich eigentlich günstig an, finde ich. Ich frage jetzt mal den Busfahrer, wie viel die Fahrt mit dem normalen Tarif kostet.
Eine Einzelfahrkarte kostet 11,80 Euro.
11,80 Euro? Okay, das heißt, ich spare ja fast 8 Euro, zahle also eigentlich nur noch ein Drittel von dem jetzigen Preis. Das ist ja schon ein Riesenunterschied. Da lohnt sich der RMV-Smart-Tarif auf alle Fälle für lange Busfahrten, denke ich. Das Fazit meiner Tour: Mit der App bin ich gut zurechtgekommen, da hatte ich keine Probleme. Man sollte aber auf jeden Fall vor jeder Fahrt die Preise vergleichen. Manche Fahrten werden mit dem neuen Tarif billiger, andere aber auch teurer. Dann kann ich mir aber immer noch am Automaten weiterhin ein normales Ticket kaufen, so wie es für mich eben am günstigsten ist.
Wenn auch Sie sich als Tester für den RMV-Smart-Tarif bewerben wollen, schauen Sie am besten auf die Internetseite des RMV. Dort stehen direkt auf der Startseite alle Infos.
HR-Info. Netzwelt.
Hier ist HR-Info-Netzwelt heute mit Andreas Gielen. Die Bundesnetzagentur hat Ende dieser Woche den Weg für einen geplanten milliardenschweren Internetausbau in Deutschland geebnet. Das klingt als Meldung zunächst nicht schlecht, aber der Ausbau erfolgt nur durch die Deutsche Telekom. Die Rivalen der Branche kritisieren das scharf, denn Wettbewerb, so sagen sie, findet nicht mehr statt. Konkret will die Telekom bis 2018 für 6 Millionen Haushalte in deutschen Innenstädten superschnelle Internetzugänge bauen. Dabei wird die sogenannte Vectoring-Technologie eingesetzt, also Kupferleitungen werden aufgebessert und schaffen so dann Datengeschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Das ist schnell, aber schneller könnte es mit der Glasfasertechnologie klappen. Und deswegen bemängeln die Konkurrenten der Telekom, dass der Ausbau der besseren Technologie behindert würde. Über die Entscheidung der Bundesnetzagentur berichtet Birgit Becker.
Der Plan der Telekom, rund 6 Millionen Haushalte per Kupferleitung ans schnellere Internet anzubinden, ist umstritten. Die Wettbewerber fürchten, dass sie das Nachsehen haben, wenn die Telekom die sogenannte Vectoring-Technologie flächendeckend einsetzen kann. Aus technischen Gründen müssten für das Vectoring Anschlüsse von Wettbewerbern abgeklemmt werden. Das sei, so die Wettbewerber, eine Remonopolisierung. Gleichzeitig werde ihnen, so Wettbewerber, die wirtschaftliche Grundlage für den Glasfaserausbau, einer anderen technischen Anbindung ans Internet, entzogen. Die Bundesnetzagentur hatte ihren Entscheidungsentwurf zur Regulierung der sogenannten letzten Meile zur Freigabe in Brüssel vorgelegt. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Hohmann, sagte, seine Behörde habe in Brüssel einen überarbeiteten Entwurf vorgelegt. Darin seien die konstruktiven Vorschläge von Wettbewerbern aufgegriffen worden. Unter anderem soll die Telekom auf ihren Vorschlag hin mit Sanktionen belegt werden, wenn sie Ausbauversprechen nicht einhalte. Hohmann sagte, aus der Sicht seiner Behörde helfe der Ausbau des Vectorings der Internetversorgung im Nahbereich. Damit werde weder der Wettbewerb außer Kraft gesetzt, noch würden andere Technologien ausgebremst.
Drohnen sind sehr beliebt. Sie kennen sie bestimmt, diese Flugkörper, unbemannt, meist mit mehreren Propellern und oft nicht so groß. Wer im Netz nach aktuellen Themen sucht, die sich mit Drohnen befassen, der wird schnell fündig. Behörden machen Jagd auf Drohnen, Drohnen machen Hamburger Flughafen zunehmend zu schaffen, Google lässt sich Drohnen-Notrufsäule patentieren und so weiter. Und da sind wir auch schon in den USA. Dort sind Drohnen als Transportmittel auch noch nicht erlaubt, aber hochfliegende Pläne gibt es im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich allen voran von Amazon. Inzwischen hat die US-Flugbehörde FAA anderen Firmen eine Drohnenflugerlaubnis erteilt, denn die Einsatzzwecke der Geräte sind vielfältig. Aus den USA berichtet Nicole Markwald.
Folgende Situation. Der Tochter steht am Nachmittag ein wichtiges Fußballspiel bevor. Die familieneigene Bulldogge hat allerdings zum Frühstück den rechten Fußballschuh zerkaut. Der Papa steht ratlos im Wohnzimmer rum, während die Mama rasch auf ihrem Tablet eine Bestellung in Richtung Amazon verschickt. Im Amazon-Bestellzentrum wird das neue Paar Schuhe in den Bauch einer Drohne geladen und macht sich auf den Weg.
This amazing hybrid design assumes a horizontal orientation and becomes a streamlined and fast airplane.
Die Lieferdrohne von Amazon hat mehr Ähnlichkeit mit einer fliegenden Palette als einer überdimensionierten Spinne, wie sonst viele Drohnen aussehen. Sie fliegt 120 Meter hoch und bis zu 24 Kilometer weit. Amazon will es mit seinem Projekt Prime Air schaffen, Bestellungen innerhalb von einer halben Stunde zu liefern. Doch so spektakulär das Werbefilmchen auch aussieht, noch ist es Zukunftsmusik. Google verfolgt mit seinem Projekt Wing Ähnliches. Doch bislang sind in den USA Drohnen für den kommerziellen Einsatz noch verboten. Das könnte sich ändern. Schon jetzt hat die Flugbehörde FAA einige Ausnahmegenehmigungen erteilt, wie zum Beispiel für das australische Startup Flirty. Im Juli vergangenen Jahres absolvierte Flirty seine ersten Drohnenlieferungen im US-Bundesstaat Virginia. Mit seiner Drohne schickte das Unternehmen Medikamente und anderes medizinisches Equipment auf einer Messe umher, wo Besucher umsonst medizinisch behandelt wurden. Im September erteilte die FAA einem weiteren Startup eine Drohnenflugerlaubnis. Das Unternehmen Measure liefert nur eines mit seinen Geräten: Daten aus der Luft. Vieles lässt sich da messen: Koordinaten, Wassermengen, Grundstücksgrößen. Colin Snow leitet die Beratungsfirma Drone Analyst Research. Er sagte gegenüber der Drone Radio Show, der Nutzen von Drohnen geht über einfache Lieferdienste weit hinaus.
There's farming and precision agriculture, that's one.
Drohnen lassen sich in der Landwirtschaft zur Überwachung, für Kartografie, Film und Video oder auch für Notfalleinsatzkräfte nutzen.
Public safety or first responders.
Die Amerikaner sind verrückt nach Drohnen. Allein im vergangenen Jahr wurden in den USA 1,6 Millionen Drohnen an Unternehmen und Privatpersonen verkauft. Die Flugbehörde FAA hat inzwischen eine Registrierungspflicht für Drohnen eingeführt. Neue Geräte ab 250 Gramm müssen jetzt erst einmal von ihrem Besitzer angemeldet werden, bevor sie abheben können. Wer dies nicht tut, dem droht eine Geldstrafe.
Auch in Deutschland sind Drohnen auf dem Vormarsch. DHL und UPS zum Beispiel testen den Pakettransport. Heikel ist immer noch die rechtliche Grundlage, ob die Drohnen im öffentlichen Raum überhaupt fliegen dürfen. Aber schwierig ist es auch, größere Pakete mit einer Drohne zu transportieren. Für höhere Gewichte sind sie nämlich nicht gemacht. Ein Forschungsteam an der Hochschule Rhein-Main-Wiesbaden hat sich dran gesetzt, dafür eine Lösung zu finden, sagt Forschungsassistent Marc Lieser.
Mittelfristig ist eins der Ziele, dass mehrere Quadcopter im Kollektiv Lasten anheben, für die jeder Einzelne zu schwach wäre.
Doch Drohnen sind nicht allen geheuer. Sie kommen von oben, sie können auch alles filmen und theoretisch auch ausspionieren. Diese Ängste sind Grundlage für eine Geschäftsidee eines Start-up-Unternehmens. Die Firma D-Drone aus Kassel arbeitet an einem Drohnenwarnsystem und wagt den Schritt auf einen Markt, der ebenfalls boomt. Michael Pschibilla hat das Unternehmen besucht.
Die Idee, eine Alarmanlage zu entwickeln, die vor Drohnen warnt, kam den Gründern der Firma D-Drone vor 2,5 Jahren. Damals trat Angela Merkel bei einer Wahlkampfveranstaltung in Dresden auf. Eine Drohne kreiste über ihrem Kopf und fiel der Kanzlerin dann vor die Füße. Seitdem hat sich viel getan. In den nüchternen Büros eines Kasseler Industriegebietes ist bereits die zweite Generation des Drohnenwarnsystems zu besichtigen. Firmensprecherin Friederike Nielsen.
Das Missbrauchspotenzial der Drohnen ist leider sehr groß. Genauso wie sie eine Kamera unter eine Drohne hängen, um beispielsweise legale Filmaufnahmen zu machen, können sie damit aber eben auch jemanden ausspionieren, auch Firmengeheimnisse. Sie können auch Waffen damit transportieren in Gefängnisse oder Sprengstoffe in Botschaften senden. Dagegen muss man was tun.
Die Alarmanlage gegen Drohnen wird an Hauswände, auf Dächer oder Pfosten montiert. Sie sieht aus wie ein schräggestelltes weißes Kreuz. Vollgestopft mit Sensoren kann sie nicht nur erkennen, dass irgendwas in der Nähe rumfliegt. Die Software dahinter ermittelt sogar, um welche Art von Drohne es sich handelt und warnt dann auf Wunsch auch mit Alarmton. Die Firma Dedrone hat mit ihrer Erfindung einen Nerv getroffen. Inzwischen tüftelt ein junges Team von rund 30 Ingenieuren und IT-Fachleuten daran, das Drohnenwarnsystem aus Kassel immer besser zu machen. Jeden Monat werden 150 bis 200 Anlagen produziert. Tendenz steigend, der Kundenkreis wächst.
Das sind viele Gefängnisse, es sind viele Regierungseinrichtungen, Botschaften, auch Flughäfen, die sich schützen möchten. Genauso wie Datencenter, die auch Angst haben vor Drohnen, die beispielsweise Daten abgreifen und ausspielen.
Jetzt hat das Unternehmen sogar den Schritt in die USA gewagt. Entwicklung und Produktion sollen in Nordhessen bleiben. Aber den Firmensitz hat Dedrone nach San Francisco verlegt, um noch besser in den amerikanischen Markt zu kommen und um den Kontakt zu anderen Hightech-Firmen auszubauen, sagt Ingo Seebach, einer der drei Firmengründer.
Wir glauben, dass der amerikanische Markt der größte Markt ist im Sicherheitsbereich. Und wir denken, dass so ein Thema am besten in Amerika, im Silicon Valley verhaftet ist, weil sie da eine hohe Sensibilität für haben.
Für Privatleute kommt die Drohnenwarnanlage übrigens nur bedingt in Frage. Das liegt vor allem am Preis. Sie kostet mehrere tausend Euro. Aber voraussichtlich wird das Gerät mit der Zeit billiger. Dann lohnt sich bei zunehmendem Drohnenverkehr vielleicht auch eines Tages die Montage auf dem heimischen Dach.
Jeder kennt dieses Geschnatter. Und jetzt fragen Sie sich, was hat Donald Duck in Netzwelt zu suchen? Ganz einfach, der Disney-Konzern sucht einen Nachfolger. Eigentlich war alles klar, wenn der bisherige Disney-Chef Bob Iger in 2 Jahren in Ruhestand geht, sollte Thomas Dex ihm nachfolgen. Macht er aber nicht. Und nun fällt immer wieder ein Name als Nachfolger. Und zwar der von Sheryl Sandberg. Hinter Mark Zuckerberg die Nummer 2 bei Facebook. Wolfgang Stufflesser über Disney und die mögliche neue Führungsnachfolge, die einigen frischen Wind in den Konzern bringen könnte.
Mit der Maus hat alles angefangen und in den vergangenen 92 Jahren ist aus der Walt Disney Corporation einer der größten Unterhaltungskonzerne der Welt geworden. Mit Fernsehsendern, Spielzeugläden, Vergnügungsparks und Hotels von Kalifornien bis Shanghai und sogar einer eigenen Kreuzfahrtflotte. Das von Walt Disney gegründete Unternehmen zu leiten, sei als Aufgabe und Erfahrung im Leben kaum zu toppen, sagte der aktuelle Disney-Chef Bob Iger im Interview mit einem australischen Fernsehsender. Doch Bob Iger ist nicht einfach nur ein Verwalter des Disney-Erbes. In den fast 11 Jahren unter seiner Führung hat sich der Konzern auch gewandelt. Iger hat für Milliardensummen Firmen zugekauft, die nun hohe Umsätze bringen. Zum Beispiel 2006 das Animationsstudio Pixar, dessen Produktionen wie Toy Story oder Findet Nemo bewiesen haben, dass auch Filme, die rein am Computer entstanden sind, gut unterhalten können.
Wusstest du, dass ich Walisch kann?
Vertreib ihn ruhig, dann isst er uns wenigstens nicht auf.
Keine Sorge, Wale essen keine Clownfische, sondern Krill. Oh, wie schön, Krill.
2009 kam die Comic- und Superhelden-Schmiede Marvel hinzu, mit Blockbustern wie den Iron Man, Captain America und Avengers-Filmen.
Wenn wir die Welt schon nicht beschützen können, die Avengers werden sie rächen.
Und 2012 schließlich Lucasfilm mit Star Wars. Wenn der 65-jährige Iger, wie angekündigt, 2018 in Rente geht, sollte ihm eigentlich Thomas Stax nachfolgen, der bislang bei Disney das Tagesgeschäft leitet. Doch nun wirft Stax hin. Anfang Mai wird er Disney verlassen. Über die Gründe ist im Moment noch nichts bekannt. Disney muss also einen neuen Chef suchen oder eine Chefin. Denn ein Name, der immer wieder fällt, ist der von Sheryl Sandberg. Hinter Mark Zuckerberg die Nummer 2 bei Facebook.
Sheryl Sandberg could be the Walt Disney Company's next CEO.
Das wäre insofern spannend, als Sandberg natürlich hervorragende Kontakte im Silicon Valley hat. Wenn zum Beispiel virtuelle Realität in Zukunft in der Unterhaltungsbranche tatsächlich eine große Rolle spielt, dann läge eine Kooperation zwischen Disney und Facebook nahe, denn Oculus VR, der Hersteller der Datenbrille Oculus Rift, gehört zu Facebook. Eine Frau auf dem Chefposten bei Disney, das wäre auch ein Zeichen im immer noch männlich geprägten Hollywood. Sandberg hat vor 3 Jahren in ihrem Buch Lean In von Frauen gefordert, sich stärker für ihre eigene Karriere ins Zeug zu legen. Wer das Chefbüro wolle, dürfe am Konferenztisch nicht an der Seite Platz nehmen, sagte sie im Interview mit dem zu Disney gehörenden Fernsehsender ABC.
No one gets to the corner office. By sitting on the side, not at the table.
Noch gut 2 Jahre ist Bob Iger im Amt. Aber die Suche nach seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger dürfte für Hollywood spannender werden als so manches Drehbuch.
Das war HR Info Netzwelt. Wenn Sie mögen, können Sie die Sendung auch bei hrinforadio.de nochmal nachhören, downloaden oder auch abonnieren als Podcast. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Ich bin Andreas Gielen. Bis bald. Tschüss.